So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, eigentlich genauer gesagt, so tickt Hamburg, denn ich befinde mich im Hinterhof des St. Pauli Theaters, mitten auf der Reeperbahn in Hamburg, im Herzen von Hamburg. Es ist frühsommerlich quasi, ja, es wird langsam immer wärmer, wobei nachts noch relativ kalt und hier oben herrscht ja im Norden immer eine steife Brise oder wie sagt der Hamburger, steife Brise. Mein heutiger Gast, ganz spannend, wir kennen uns über eine Kollegin, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Er ist Regisseur, er ist aber auch so viel anderes, ein ganz kreativer Kopf und wir haben uns über diese Kollegin und über seinen Film, der Preis gekrönt, ich glaube, und er wird mich gleich unterbrechen, sogar auf dem Emder Filmfest? Na, ehrlich.
Filmfest Emden oder nein?
Ja, wunderbar. Er hat jetzt doch unterbrochen. Sehr gut. Preis gekrönt. Herzlich willkommen, Carsten.
Hallo, Nikolai. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du jetzt gewartet hast. Fast eine Dreiviertelstunde auf mich.
Ja, kein Problem. Ich war ja auch im Stau.
Du warst im Stau, aber ich gucke auf die Uhr und denke, es ist schon 17 Uhr und renne quasi. Wir haben ja unsere Apartments ich glaube, irgendwo in der Nähe von der Uhlandstraße. Ich weiß gar nicht, ist das Hamburg-Uhlenbock? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich noch leider nicht so ganz firm. Und ich tue mir dann aber mal die Aufgabe stellen. Oh, das ist sehr gutes Deutsch. Ich tue mir die Aufgabe stellen. Also ich bin dann quasi so, dass ich den ganzen Tag über am Computer sitze und dann aber zum Theater laufe. Und dann bin ich die meiste Zeit jetzt quasi hergelaufen und nehme mir aber meinen E-Scooter.
Mhm.
Und du bist jetzt angereist aus Oldenburg.
Genau, ich habe meinen Hauptwohnsitz in Oldenburg, auch wenn ich wenn sich jetzt die Zuhörer fragen, warum zum Teufel ist ein Oldenburger beim Berlin-Podcast, so tickt Berlin, arbeite ich natürlich ganz oft in Berlin an der Schaubühne zum Beispiel, ne, mache da die Aufzeichnung oder auch in Hamburg. Ich habe jetzt hier am Unsorg-Theater vor ein paar Jahren das Bühnenvideo und das Sounddesign von The Mann im Strom gemacht.
Ach.
Nach Siegfried Lenz das war auch toll.
Das ist spannend. Warte mal, wir kommen gleich. Carsten, ganz kurz. Genau, also vielleicht, der Podcast heißt da so tickt Berlin, aber ich bin ja doch immer ab und zu mal unterwegs und manchmal gibt es noch so ein kleines, wo man jetzt nennt sich Berlin is Calling. Sozusagen, dass man über Videocalls in die Welt telefoniert und die Kolleginnen und Kollegen ranholt.
Ja.
Aber hier hatten wir ja die Möglichkeit, weil ich gerade jetzt hier am St. Pauli Theater spiele, du hier um die Ecke wohnst, dich dann einfach auch persönlich vor dieses Mikrofon zu ziehen und dann einen gemeinsamen Podcast zu begehen. Was natürlich schön ist. Deswegen ist es jetzt eigentlich quasi so ein Zwitter. Es heißt eigentlich so tickt Hamburg. Aber wir bleiben natürlich. Du hast es gerade schon gesagt, du bist immer wieder beruflich auch in Berlin. Bevor wir aber vielleicht auf diese Frage zu sprechen kommen, wollte ich ja so ein bisschen mal dich kennenlernen, weil so richtig kennen wir uns nicht. Wir kennen uns eigentlich über Michaela Schaffrath.
Genau.
Und ich weiß, dass du als Regisseur arbeitest und du hast einen wunderbaren, tollen Kurzfilm gemacht um
Dankeschön.
Häusliche Gewalt, also ein brandaktuelles Thema, leider, der preisgekrönt ist sozusagen und Michaela darauf auch ganz stolz ist. Die erste Frage: Michaela ist jetzt schon eine, noch immer finde ich, also ich liebe sie, ich finde sie ganz toll, sie ist eine großartige Schauspielerin, das sei ja gleich mal vorab gestellt. Aber sie hat natürlich auch eine bewegende, wie wir alle, vielleicht mehr oder weniger Vergangenheit. Wie bist du auf Michaela gekommen und warum gerade auch für so ein ernstes Thema?
Also ich habe nach Schauspielern gesucht in einem Castingportal, in dem nur Bremer Schauspieler aus Bremen und dem Umland zu finden sind. Und das habe ich natürlich gemacht, weil ich Filmförderung bekommen habe von der Nordmedia. Und da gibt es den sogenannten Regionaleffekt. Das heißt, man muss oder sollte möglichst viele Leute vor und hinter der Kamera beschäftigen, die ihren Wohnsitz, ihren Erstwohnsitz in Bremen oder Niedersachsen haben. Weil es eben die Nordmedia Bremen Niedersachsen ist. Ne? Und das ist denen sehr wichtig. Und also habe ich geguckt, welche Schauspieler kann man vielleicht aus der Umgebung nehmen, auch zum Beispiel um Hotelkosten oder Anreisekosten zu sparen. Ne? Hätte ich Berliner Schauspieler genommen, wäre es irgendwie schwierig geworden. Da habe ich dann tatsächlich gesehen, Mensch, Michaela, die wohnt ja in Bremen, das ist ja Wahnsinn, kann ich mich ja mal mit ihr treffen, habe ich sie angeschrieben. Man kann eben über dieses Portal direkt die Schauspieler anschreiben, das ist ganz toll, muss dann nicht über eine Agentur gehen. Und dann habe ich sie angeschrieben, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen wollen, habe ihr das Drehbuch geschickt und dachte mir, naja, wenn sie absagt, dann haben wir wenigstens mal einen Kaffee getrunken. Da habe ich mal mit Michaela einen Kaffee getrunken, ist aber auch cool.
Ja.
Und dann haben wir uns aber so gut verstanden und ihr hat das Thema auch so gut gefallen, das Drehbuch, dass wir das dann zusammen zusammen gemacht haben, ja.
Ja, sie hat das echt super gemacht im Staffelfilm. Ja, und ich freue mich so, weil eigentlich ist es so ein bisschen wie Tarantino mal gegen den Strich besetzt. Das heißt, hast du noch andere logischerweise im Kopf gehabt oder war das relativ klar, nachdem du dich mit Michaela getroffen hast, ja, das ist sie für deinen Film?
Ja, ich habe mich noch mit anderen Schauspielern getroffen. Finde das dann auch immer so schade, wenn man denen dann sich mit denen auch gut versteht und denen dann absagen muss. Deshalb möchte ich die jetzt lieber nicht nennen, aber es waren auf jeden Fall noch ein paar, mit denen ich mich getroffen habe. Ja, was du gesagt hast, gegen den Strich besetzen, das fand ich nämlich auch interessant, vielleicht eine Rolle ihr zu geben oder sie zu zeigen in einer Rolle, in der man sie nicht erwartet, in der die Zuschauer sie auch nicht erwarten. Ne, weil die Zuschauer haben immer ganz bestimmte Erwartungshaltungen, wenn die nicht erfüllt werden, dann ist es irgendwie manchmal schwierig, aber das ich fand das sehr interessant und ich fand es auch sehr interessant eben, und mein ursprünglicher Plan war bei The Online Shop, also dem Kurzfilm, indem man eine Familie sieht, eine gutbürgerliche Familie, Vater, Mutter, Kind, eine junge Familie zu nehmen. Das war der ursprüngliche Plan. Und da habe ich mir gedacht, es ist doch eigentlich interessant, so, wenn die Eltern eher so um die 50 sind, weil dann es vielleicht auch schwieriger ist, diese Verbindung aufzulösen für die Frau.
Ja.
Weil man auch Nachbarn hat, mit denen man sich versteht, bei denen man vielleicht eine heile Fassade denen vorspielt.
Ja.
Und wo es eben auch schon eine Vergangenheit gibt, in der man sich vielleicht auch gut verstanden hat, auch wenn es jetzt anders ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass es für Frauen ab 50 in der Filmlandschaft, auch in der deutschen Filmlandschaft, nicht so rosig aussieht. Die haben dann vielleicht die Mütterrollen, auch am Theater oder so. Ich kenne das auch selber von einem Theater, die haben zum Beispiel nur noch junge Schauspieler, weil die eben nicht so schnell unkündbar werden können und weil man die eben auch einsetzen darf. Und ich frage mich immer, wer spielt denn da eigentlich dann die Mutter, den Vater, die Oma?
Ja.
Als ich noch Regieassistent war, so um 2005, 2006, da gab es eben alle möglichen verschiedenen Altersgruppen im Theater. Und heute habe ich das Gefühl, naja, man will irgendwie diese Alten gar nicht mehr haben, weil die werden dann irgendwie unkündbar, die sind dann so ein bisschen lästig, die sind dann auch nicht mehr, verstehen sich vielleicht mit den Regisseuren auch nicht mehr so, Regisseurinnen und Regisseuren auch nicht mehr so 100%. Deshalb möchte man die eher loswerden. Die Jungen, die sind auch nicht so teuer. Die kann man eher so ein bisschen leicht formen. Die kann man notfalls mit Make-up noch zur Alten oder zum Alten machen. Das finde ich dann so ein bisschen schade, weil ich finde gerade dieses Zusammenspiel der Generationen am Theater oder auch im Film sehr spannend. Und ich fand das eben spannend, knapp 50-jährige Hauptdarstellerin zu haben. Ich fand das interessant, finde das spannender.
Und ist ja viel jünger.
Genau. Ja, du weißt ja, so um die 50.
Ja, ja.
Und wenn ich eine 20-Jährige oder 25-Jährige genommen hätte, die wäre wahrscheinlich schon längst weg gewesen. So, ne? Aber bei ihr sagt man sich, ja, die bleibt auch wegen des Kindes, das auch nicht so jung mehr ist, sondern jetzt ein Teenager oder so. Und da gibt es viele Gründe zu bleiben und diese häusliche Gewalt, die da stattfindet, auszuhalten.
Wow.
Und deshalb fand ich das spannender, ne?
Finde ich total toll. Sag mir, wie bist du auf das Thema gekommen?
Ich habe einen Spiegelartikel gelesen. Da ging es um eine polnische Entwicklerin, die genau so eine Seite erfunden hat.
Erzähl doch mal, vielleicht, wir müssen mal andersrum, weil viele vielleicht den dann doch nicht kennen.
Ja.
Vielleicht mal kurz erzählen, worum geht es in dem Film?
Genau.
Wie heißt der Film? Und dann kommen wir auf die
Frage. Genau, also der Film heißt The Online Shop. Und man denkt vielleicht, es geht um Betrug bei Online-Shops. Haben ja auch einige Zuschauer gesagt. Aber es geht tatsächlich um eine Website, die eine vermeintliche Seite für Hautpflegeprodukte ist, aber in Wirklichkeit Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt anbietet.
Aha.
Und da ist es so, dass dann eine Person da ist, mit der man chatten kann und die stellt dann unverfängliche Fragen. Falls der Mann zum Beispiel Zugriff aufs Laptop hat oder gerade reinschaut, heißen dann die Fragen wie, wie ist der Zustand ihrer Haut, wie reagiert ihre Haut auf Alkohol, braucht ihr Kind auch Hautpflegeprodukte, und das ist also sind alles Codes, die herausfinden wollen, wie ist gerade der Zustand und muss man jetzt akut Hilfe schicken oder nicht. Und die Fragen, die in dem Original Online-Shop
gestellt werden.
Mhm. Das sind dieselben wie im Film. Also das habe ich quasi eins zu eins übernommen und ich dachte mir, ich kannte das noch nicht. Ich finde das interessant. Was ich eben kannte, war zum Beispiel dieses Handzeichen. Ne? Ich mache jetzt ein Handzeichen, ist ein Podcast, sieht man nicht, aber egal. auf der Straße, so eine Vier, die dann anzeigt, hier ist was nicht in Ordnung, ich brauche Hilfe. Oder Frauen, die belästigt werden in einer Bar, die können dann zum Wirt gehen, zum Barkeeper und fragen, ist Luisa hier? Ach. Und Luisa eben deshalb, wenn man das Wort Luisa auch bei lauter Musik noch gut versteht.
Ach was.
Das kannte ich alles, aber diese Online-Shops, die kannte ich eben nicht und ich dachte, das ist irgendwie interessant. Gleichzeitig habe ich auch gedacht, darf ich sowas erzählen? Also, ne, also mir wurde zum Beispiel beim Q&A, bei Frage-Antwort, bei Festivals auch die Frage gestellt, ja, ist das sinnvoll, einen Film zu machen? Dann erfahren ja die Männer auch darüber. Das habe ich mir auch selber gestellt, die Frage, aber ich denke mir, irgendwie müssen die Frauen auch davon erfahren und ich denke mir schon, dass das sinnvoll ist.
Definitiv.
Zu zeigen. Und es eignet sich halt sehr gut für einen Kurzfilm, weil es in sehr kurzer Zeit auf einen Höhepunkt hinausläuft, ne, auf die Flucht, leichter Spoiler. Man sehr gut auch mit Zwischentönen arbeiten kann. Der Mann ist dann zwischendurch an der Kaffeemaschine, macht sehr laute Geräusche, die Frau, also ne, gespielt von Michaela, dann schon triggern. Man weiß noch gar nicht, was ist hier los. Also da am Anfang sieht man den Mann, der wirkt sehr sympathisch und erst nach und nach merkt man, hier stimmt was nicht. Also das war mir auch sehr wichtig. Ich wollte nicht irgendwie so einen bösen, muskulösen Typen zeigen, der irgendwie reinkommt und wo man sofort weiß, aha, das ist der Bösewicht, sondern weil das wäre wahnsinnig klischeehaft gewesen. Ich wollte einfach jemanden zeigen, der bei dem dazu die Zuschauer denken, ja, der ist doch eigentlich ganz sympathisch.
Ja, der ist dir auf jeden Fall gelungen.
Dem traue ich da gar nichts Böses zu. Und dann nach und nach merkt man, hier stimmt was nicht. Fast wie in einem Thriller. Also ne, bin also auch schon sehr genreaffin und wollte nicht einfach so einen typischen deutschen Problemfilm machen, sondern das vielleicht verbinden mit so einer Art Genre. So, ja, weil ich glaube schon, dass es auch viele, gerade deutsche vielleicht Regisseure gegeben hätte, die daraus so ein Drama gemacht hätten, ein sehr trauriges Drama, wahrscheinlich dann auch noch so in der, ich mag das Wort nicht, weil jeder weiß, was gemeint ist, was ein Prekariat gespielt hätte. Ja, also ne, ich habe dann zum Beispiel einen Zeitartikel über häusliche Gewalt gesehen und da war schon wieder so ein Foto, riesig groß, von so einem Häuserblock, Plattenbau und irgendwo brennt an einem Fenster Licht. Dann denke ich mir, das war auch immer dieses Narrativ, das hätte ich auch machen können, aber da hätte man mir vorwerfen können, zu Recht finde ich, dass dieses Problem häusliche Gewalt nur in dieser Schicht stattfindet. Aber ich glaube eben, dass es in jeder Schicht stattfindet.
Hast du sowas auch im näheren Umfeld mal erfahren müssen?
Nein, zum Glück nicht. Obwohl, ich war zuletzt in Frankreich, in Südfrankreich bei einem Filmfestival. Nicht kein Leid, aber trotzdem ein sehr schönes Festival. Ganz toll, die haben alles bezahlt, Flug und Hotel.
Wow.
So.
Aber warst du eingeladen?
Also, war ich eingeladen mit dem Film letzten November. Und da hat mir eine Französin im Publikum tatsächlich auch die Frage gestellt, schlagen Sie Ihre Frau? Und das ist immer so ein bisschen, wenn Christoph Waltz einen Bankräuber spielt, heißt es immer, wie haben sie sich vorbereitet? Haben sie einen Bank überfallen? Oder also,
ja, wie spielt man Toten?
Ich habe das Drehbuch gelesen, man soll es nicht glauben. Also, und hier ist es einfach, nein, ich hab tatsächlich im Team einige Frauen gehabt, die häusliche Gewalt erlebt haben, habe mich auch mit denen unterhalten, fand ich auch wichtig, das eben von persönlicher Stelle nochmal zu erfahren. Und ja, es ist also schon erschreckend, was die Frauen auch aushalten über längere Zeit teilweise. Ne? Also was sie so dulden und wo man denkt, lauf doch weg. Aber es ist manchmal eben so nicht so einfach. Gerade wenn auch Kinder im Spiel sind.
Ja, definitiv. Und vielleicht auch die Frau vielleicht nicht der Hauptverdiener ist in dem Fall. Dann, ne?
Ja, wobei ich auch ihr gezeigt habe am Anfang, dass sie so eine Art Dolmetscherin ist, dass sie einen holländischen Text ersetzt, weil ich wollte eben nicht zeigen, dass sie abhängig ist, sondern schon zeigen, dass sie auf eigenen Füßen steht, dass sie eine starke Frau ist.
Nein, ich meine allgemein ist ja oft, wenn jemand in einer Abhängigkeit ist, in der finanziellen, ist es ja auch nochmal schwieriger, vielleicht sich zu lösen. Wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, wenn dann noch Kinder im Spiel sind, ist noch schlimmer.
Ja.
Spannend. Jetzt ist das ja. Könntest du dir auch vorstellen, daraus noch einen Langspielfilm zu machen? War das jetzt so ein Vorläufer mal, um mal zu gucken, was geht und daraus einen Langspielfilm zu machen? Oder war das tatsächlich wirklich nur als Kurzfilm geplant und damit ist auch gut?
Also das wurde ich auch schon gefragt auf den Festivals, ob ich daraus einen Langfilm machen würde. Ich glaube nicht, dass sich das Thema, so wie ich es jetzt gezeigt habe, als Langfilm eignet. Also es läuft eben in kurzer Zeit auf einen Höhepunkt raus und das eignet sich halt perfekt für einen Kurzfilm, weil man da ja auch immer so einen gewissen Schlusstwist oder so eine Pointe in dem Fall, klingt es komisch, aber braucht. Mhm. Und natürlich aus jedem Film lassen sich Langfilme, aus jedem Kurzfilm lassen sich wahrscheinlich Langfilme machen, wenn man es auf Biegen und Brechen versucht. Nein. Aber ich habe gerade einige Langfilmideen im Köcher in verschiedenen Zuständen. Da steht der jetzt erstmal nicht an erster Stelle.
Und sag mal, genau, Kurzfilm. Du reist jetzt damit rum, der läuft noch auf weiteren Festivals. Gibt es den irgendwo noch zu sehen, wenn ich Lust habe, ihn zu sehen? Kann ich dich einfach anrufen, mailen, anmailen?
Also der ist auf YouTube jetzt gerade. Die Festivaltour ist vorbei, er läuft jetzt nicht mehr. Also dieses Festival in Frankreich war das vorletzte. Danach lief er nochmal in Los Angeles. Aber diese Festivaltour, man sagt ja Festival Circle, ist meistens immer so 2 Jahre bei einem Kurzfilm, 2 Jahre nach der Premiere, und danach nimmt ihn auch kein Festival mehr, weil die meisten Festivals, egal ob Kurzfilme oder Langfilme, immer Filme haben wollen, die in den letzten 2 Jahren produziert wurden, also brandaktuelle Filme, und deshalb habe ich dann gedacht, soll ich ihn jetzt auf Amazon Prime stellen? Ich habe 2 Kurzfilme auf Amazon Prime, weil bei dem Film dachte ich, ist es vielleicht besser, wenn den mehr Leute sehen. So, ne? Also deshalb habe ich ihn jetzt auf YouTube gestellt und
stark. Oh, jetzt kommt gerade die Sonne hier so um die Ecke und blinzelt mich an. Faszinierend. Sag mal, du hast, das muss ich jetzt auch nochmal fragen, da muss ich ehrlich mehr eingestehen, hat die Recherche nicht mehr gereicht. Hast du eine klassische Ausbildung als Regisseur gemacht?
Nee, ich war beim Theater, habe Regieassistenz gemacht und Regie. Und ich habe nochmal im letzten Jahr tatsächlich ein halbes Jahr die Master School Drehbuch besucht, eine Ausbildung zum Drehbuchautor Film TV gemacht, weil ich da tatsächlich nochmal so ein bisschen so eine seriöse Ausbildung haben möchte, wollte. Und ansonsten habe ich mir ja wirklich autodidaktisch alles selber beigebracht. Unzählige Spielfilme gesehen, tatsächlich auch dieses Klischee von Vater hat einem die Super-8-Kamera in die Hand gedrückt oder die Super-8-Kamera gestohlen. Ich kann es auch nicht mehr hören, bei sämtlichen Regisseuren gibt es immer diese Backstory. Aber tatsächlich ist es leider bei mir auch so. Also mir das tatsächlich selber beigebracht und immer auch Filme mit Freunden gemacht und hergestellt und tatsächlich das erste Mal dann gemerkt bei dem Kurzfilm, der gefördert wurde, dass es auch Sinn macht, die Leute durchaus zu bezahlen. Ne? Also
Macht mehr Spaß
und leider ist auch so, dass man ganz unterschiedlich bezahlt für die Filme. So, ne? Also so ein Oberbeleuchter, der kostet halt mehr als jemand. Also ich kriege zum Beispiel ganz viele Mails, teilweise auch von Schauspielern, teilweise auch von Musikern, die sagen, ey, willst du nicht mal dir meine Samples anhören und so, ne? Und manche andere Gewerke sind dann eben schwerer zu kriegen. Da muss man dann, wenn man dann wirklich ist, und man muss ja auch das Equipment bezahlen. Und der Beleuchter braucht dann auch einen Lieferwagen voller Geräte, voller Technik, so auch wieder teuer und so. Ne? Und wenn man aber einen Film machen will, der so ein bisschen nach Film aussieht eben auch, dann muss man eben auch so ein bisschen, ja, das so machen. Das war halt irre bei dem letzten Film. Wir hatten alles möglich. Wir hatten Dolly auf Schienen für eine 10-Sekunden-Einstellung stundenlang aufgebaut und so. Und bei uns hat auch tatsächlich ansonsten jeder das Gleiche gekriegt. Ob Schauspieler oder Assistent. Das waren, glaube ich, 500 Euro für 2 Tage und so. Natürlich keine Tarifgage oder so, aber immerhin so, ne? Weil ganz oft bei Kurzfilmen gibt eben gar nichts oder Rückstellung, was auch heißt gar nichts. Mhm. So, ne?
Ich finde es toll, wenn du sagst, du machst einfach und du hast gemacht. Das kommt mir so nah, weil ich immer denke, also gerade, also klar, du lernst ganz viel Technik. Du hast gesagt, du hast eine Drehbuchschool, Masterschool, nochmal um so ein bisschen den seriösen Touch zu gewinnen. Wobei ich glaube ja auch immer, dass man Schreiben durch Schreiben lernt und wenn du es machst, total. Und durch Scheitern wieder aufstehst, weitermachst. Was wäre denn so ein Tipp, wenn du sagst, da draußen, ey, ihr habt, ich meine, Film ist ja auch immer, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist ja auch immer so ein schwieriges Medium, gerade wenn man jetzt nicht gefördert wird, und du hast ja auch schon einige Produktionen vorher gemacht, die vielleicht nicht gefördert wurden. Und trotzdem hast du sie gemacht, weil der Anspruch ist ja nicht, oder der Ansporn ist ja nicht jetzt die Kohle oder der vermeintliche Erfolg, wie auch immer der aussehen mag, sondern es ist das Machen, oder? Also man macht einen Film zusammen man und hofft, dass der dann irgendwie mal oben auf der Leinwand zu sehen sein wird für ein großes Team oder für viele Menschen so. Also das ist so mein Anspruch, warum ich Film so liebe. Oder man spielt ja auch nicht Theater im Keller, sondern will auf einer Bühne stehen, dass Leute kommen und einen sehen.
Total.
Das Stück sehen, ne?
So. Kohle verdient man sowieso mit Kurzfilmen gar nicht, ne? Weil die laufen auch nirgendwo. Die laufen maximal vielleicht nachts auf Arte oder so. Und das sind dann die Filme, die von der DFFB kommen oder von allen anderen Filmhochschulen. Jedes Jahr kommen zig Filmhochschul-Kurzfilme raus. Die müssen ja auch irgendwo gezeigt werden. Und ansonsten, die anderen laufen bei der Berlinale oder so dann. Und das war's dann so, ne? Also da geht's, wenn es Geld gibt, dann nur durch Preisgelder, weil man einen Preis gewonnen hat oder so. Aber ansonsten, und das ist dann auch überschaubar meistens.
Und du wurdest jetzt gefördert, weil das Thema so relevant war oder ist?
Das weiß ich nicht. Also ich nehme mal an, das Thema spielt durchaus auch eine Rolle, wenn man Förderung beantragt. Also wenn ich jetzt so einen Horrorfilm-Slasher oder so eingereicht hätte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Nordmedia das gefördert hätte. Obwohl, vielleicht inzwischen. Weiß man nicht.
Ist auf jeden Fall ein anderes Fördersystem vielleicht. Also klingt auf jeden Fall anders als in Berlin, sag ich mal vorsichtig.
Aber das war nicht der Grund, warum ich den Film gemacht habe. Ich habe jetzt nicht gesucht, was ist denn irgendwie ein wichtiges Thema.
Nein, das weiß ich.
Sondern ich habe einfach diesen Artikel gelesen und dachte mir, das wäre doch ein super Kurzfilm. Und ursprünglich war auch der Plan, das eben wieder über die Mikroförderung vom Filmbüro Bremen zu machen, wie bei meinen anderen Kurzfilm, Patrick is Outside und Antenna, die beide Mikroförderung gekriegt haben, was wirklich so 300 bis 500 Euro maximal waren. Und, ne? Also das ist dann, da habe ich selber dann das Zehnfache nochmal reingesteckt oder so, oder das Fünffache mindestens. Oh. Ansonsten macht man das natürlich wegen der Leidenschaft und natürlich, weil es eine Visitenkarte ist. Ne? Also Kurzfilme, die laufen auf Festivals, da hofft man, dass das dann Leute sehen, dass man dann netzwerken kann, dass man dann da auf die Festivals eingeladen wird, dass man da auf die Partys geht, dass man da mit den Leuten spricht, dass man da Leute kennenlernt, dass man vielleicht auch die Langfilmregisseure oder Produzenten irgendwie kennenlernt oder so. Ne? Das ist hauptsächlich eine Visitenkarte,
um eine
Tür aufmachen zu bekommen.
Ja. Hast du den ein bisschen mit dem letzten Film jetzt hier?
Ich denke schon. Also
der ist ja ziemlich weit, seit der viel rumgereist. Also ich meine viel, der wurde viel und oft gesehen und auf tollen Festivals ist der gelaufen.
Ja, also ich bin auch zu einigen Festivals hingefahren. Ja. Filmtage Oberschwaben war ganz toll, Ravensburg, wow. Filmfest Münster war ich.
Und was würdest du so jetzt jemanden, jetzt nicht im
Nee, Göttingen, Entschuldigung, Münster nicht. Münster hat abgelehnt.
Ah, naja.
Shame on you, Münster.
Was ist denn, wenn, was würdest
das
du
noch mal sagen konnte hier?
Auf den Weg geben, wenn du jemanden, der jetzt zu dir kommt und sagt, würde gerne mal so ein Projekt starten, wie sollte der das machen?
Als Autor oder?
Regisseur, Autor. Also der möchte auch gerne einen Film machen, ein Filmprojekt starten. Ich meine, du machst das ja schon ein paar Tage, bist einfach losgegangen. Also was wäre so ein Tipp, den du diesem Menschen auf den Weg geben würdest?
Also vielleicht erstmal auch versuchen, Mikroförderung irgendwo zu bekommen, weil da die Hürde geringer ist als bei der Förderung der Nordmedia. Das ist schon ein ganz schönes Brett, diesen Antrag da auszufüllen, auch wenn das online inzwischen ist und einfacher, aber das ist schon, da geht eine Menge Zeit drauf und wenn man eher der kreative Typ und weniger der Buchhaltungstyp ist, dann ist das natürlich eine Qual. Ich hatte da zum Glück die Kamerafrau, mit der ich das gemacht habe, die auch Produzentin war, die mir da geholfen hat. Alleine hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geschafft. Weil da sind schon einige Kalkulationen und Excel-Tabellen auszufüllen und so, bis man da muss man eine Versicherung haben und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja alles. Und dann, also ich würde, was würde ich dem raten? Ich würde raten, erstmal vielleicht sich Leute zu suchen, vielleicht ins Theater zu gehen, vielleicht sich einfach mal Theaterschauspieler zu suchen, mit denen man das zusammen machen kann. Und ich habe auch immer bei den Kurzfilmen davor mit Theaterschauspielern zusammengearbeitet, habe auch immer das ein bisschen so wie Theaterproben vorbereitet, den Film, also mit Leseprobe und so, weil ich das am Tisch, weil ich das auch ganz wichtig finde, auch so ein bisschen Zeit zu investieren. Ich habe ein paar Mal auch als zweiter Regieassistent gearbeitet, da kam mir das schon so vor, als ob so Fernsehfilme beim Dreh schon sehr oft so runtergerissen werden und wir müssen schnell Bild für Bild abarbeiten und haben da wenig Zeit für Vorbereitung und das haben wir nicht, dann nehmen wir den Kompromiss noch in Kauf und so weiter und so fort. Und sich Leute suchen, vielleicht Kameraleute, Tonleute, die auch Bock haben, Kurzfilme zu machen und dann einfach zu machen. Und es war ja nie einfacher als heute. Also vor 20 Jahren, was hat da eine 16mm Kamera plus Material gekostet? Heute haben die ganzen jungen Leute DSLR-Kameras oder Handys. Und wenn ich damals diese Möglichkeiten gehabt hätte, ne, wie gesagt, ich habe noch mit Super 8 gedreht, da haben 15 Meter, das waren 5 Minuten 30 Mark gekostet. Aber so, das war aber noch vom Krieg.
Sag mal, warum Theaterschauspieler und nicht auch Filmschauspieler? Gibt es da einen Grund oder ist das jetzt scheißegal?
Naja, Theaterschauspieler sind es gewohnt, glaube ich, vielleicht erstmal so aus Leidenschaft was zu machen und vielleicht nicht sofort Geld zu nehmen.
Erstmal gleich
zweitens, die besten Schauspieler können ja beides, die machen ja beides.
Ja. Ne?
Also die sind Tatort und auf der Theaterbühne. Ne? Jörg Hartmann zum Beispiel, hier oder Marc Waschke hier an der Schellbühne zum Beispiel. Ja.
Ne? Genau. Schöne Bridge, die du da gestellt hast.
Ja.
Wie bist du denn, weil der Podcast heißt ja nun mal auch so Tick Berlin und wir müssen einmal wenigstens kurz auf Berlin zu sprechen kommen. Wie bist du denn überhaupt an die Schaubühne gekommen? Ich meine, eine der größten, tollsten, schönsten Bühnen der deutschsprachigen Gesellschaft. Wie bist du da hingekommen?
Ja, ich habe als Regieassistent und Regisseur am Oldenburgischen Staatstheater gearbeitet und habe da ein Stück inszeniert namens Unter Eis von Falk Richter. Falk Richter kennst du ja vielleicht. Mhm. Hat er auch hier in Hamburg jetzt, glaube ich, gerade ein Stück.
Mhm.
Dann habe ich einen Trailer gemacht von meinem Stück und habe das Falk Richter geschickt und dachte, naja, vielleicht kommt der Berliner ja nach Oldenburg, um sich das anzugucken. Und tatsächlich ist er gekommen und hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, schönes Stück, aber auch schöner Trailer, mach doch mal für meine Stücke Trailer. Und danach habe ich eben dann nicht nur für ihn, sondern auch für die Schaubühne zuletzt nicht nur Trailer, sondern auch komplette Aufzeichnungen der Stücke gemacht. Ach. Und macht das immer noch eigentlich. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil du wahrscheinlich auch hast, wie du gehört hast, von diesen Berliner Kulturkürzungen so. Und da ist natürlich auch die Schaubühne von betroffen. Und aber ich hoffe, dass es bald wieder losgeht mit den Aufzeichnungen und dass ich das bald wieder machen kann, weil das ist schon toll. Und es ist auch ein bisschen strange, ne? Wenn man als Oldenburger nach Berlin kommt, um da die Aufzeichnung zu machen, wenn man sich denkt, gibt es hier zu wenig Medienleute in Berlin oder was, kann ja nicht sein.
So laut.
Aber nee, ich finde das ja toll, weil ich auch das Gefühl habe, dass das schon was Besonderes ist, wenn ich so andere Theateraufzeichnungen manchmal sehe, auch so die großen von Arte und Dreisat, denke ich immer, naja, das ist jetzt vielleicht nicht mit so einem Gefühl gedreht, das könnte jetzt auch ein Fußballspiel sein oder Wetten, das oder sonst irgendwas, aber es ist eben, also ich lasse gerne auch mal im Schnitt, weil ich die auch selber schneide, auch mal einen Blick länger stehen oder zeig nicht den, der gerade spricht oder versuch immer ein bisschen die Atmosphäre rüberzubringen, zum Beispiel zuletzt Prinz von Homburg inszeniert von Jette Steckel.
Wow.
Mit Jule Böwe und ganz tollen Schauspielern und das ist auch schon so eine ganz besondere Atmosphäre, die darüber kommt und die ich dann versuche zu transportieren. Und diese Aufzeichnungen sind alle für den internen Gebrauch. Also es ist ein bisschen schade, dass die so wenig Leute dann zu Gesicht bekommen. Aber ich finde, das ist ganz interessant. Und ganz früher hatten wir ja auch, wenn wir hier Hamburg Unsorgtheater denken, dann liefen diese Aufzeichnungen ja auch im Fernsehen. Gibt es gar nicht mehr. Auch in der Tagesschau gab es früher Berichte über Theaterpremieren oder Opernpremieren. Heute nur noch Sport, Fußball. Ist ein bisschen schade, dass das so in den Hintergrund gerückt ist. Weil ich finde persönlich gerade das deutsche Theater ist so viel besser oft als der deutsche Film zum Beispiel. Um mal so eine provokante These aufzumachen.
Schöne These, ja. Vielleicht müsste es wieder so einen Theaterkanal geben, den es ja auch mal gab. Ja. Aber der ging dann, glaube ich, unter, weil es keiner sehen wollte.
Weil viele junge Leute denken auch, Theater ist langweilig, da gehen nur alte Leute rein, irgendwie nur Leute mit weißen Haaren. Aber ich finde eben, gerade das deutsche Theater, es ist lustig, es ist entertaining, tolles Wort, aber es ist so, und es ist politisch. Und es ist halt überhaupt nicht langweilig so, ne?
Voll.
Also es spricht nicht den Vorteil.
Ich muss dich unterbrechen kurz, weil wir so ein bisschen vom Thema, aber es ist total schön. Macht echt Spaß, dir zuzuhören. Ich wollte noch kurz, wie lange oder seit wann bist du in Berlin arbeitstechnisch?
Also seit 2007 mache ich diese Aufzeichnung schon.
Und warst du schon vorher mal in Berlin?
Vorher war ich nicht, also ja, immer mal wieder so in Berlin, aber jetzt
kennst du gar nicht
zum Arbeiten. Und
vor dem Fall der Mauer mal gewesen?
Eher nicht, nee. Nee.
Das, wie ist denn dir Berlin oder du als Oldenburger? Ich meine, Oldenburg ist eher beschaulich, ist einfach im Gegensatz zu Berlin. Ja. Es ist wunderschön, finde ich auch. Also es ist
entspannt, ja.
Entspannt. Ja, ich glaube, entspannt passt vielleicht sogar am besten. Ja, dieser wunderbare Weihnachtsmarkt auch.
Ja.
Wie ist denn für dich, kommst du nach Berlin, wie ist denn so dein erster Eindruck gewesen? Kannst du dich daran noch erinnern? Oder wie, welchen Eindruck hast du von Berlin?
Ja, chaotisch natürlich, ne? Wenn ich da teilweise, ich muss mir manchmal so ein bisschen Equipment dazuleihen oder was heißt manchmal eigentlich immer. Das heißt, ich muss dann immer von der vom Kurfürstendamm, wo die Schaubühne ist, von Charlottenburg nach Kreuzberg, Köpenicker Straße fahren. Da ist man auch gerne mal, als Berliner kennt man, so eine Stunde unterwegs. Und das ist natürlich ein Grauen, da durch die ganzen Baustellen zu fahren und durch die ganzen Touribusse und so. Und das war wirklich, also wenn man so als Oldenburger ist man gewohnt, mit dem Fahrrad irgendwie in 20 Minuten an jedem Punkt der Stadt sein zu können. Und in Berlin ist man gerne mal so einen halben Tag unterwegs irgendwie so. Ne? Das kennt man so nicht. Und aber das ist natürlich auch aufregend. Und als ich in Berlin gewohnt habe, als ich letztes Jahr ein halbes Jahr bei der Masterschool Drehbuch war, da bin ich, glaube ich, dreimal im Kino gewesen, weil es ja 1 Million Kinos in Berlin gibt und alle Filme, die es nicht in die Kleinstadt schaffen, die schaffen es dann dahin und alle als OMU und ja, als Kinofan ist das natürlich super geil mit den ganzen Kinos.
Mega, ja, stimmt. Obwohl es immer weniger werden, auch in Berlin.
Ja, leider.
Ich kann mich noch erinnern, da gab es wirklich etliche Kinos. Mhm. Allein der Kudamm hatte in einem Umkreis von, glaube ich, 3 Kilometern bestimmt 10 oder 12 Kinos
ja,
oder sowas.
Ein paar gibt es ja noch.
Ja, ein paar gibt es noch, genau. Ich meine, der Zoopalast ist ja ein Überbleibsel, ein Relikt aus alten Zeiten. Aber
Schaubühne war ja auch mal, Entschuldigung, Schaubühne war ja auch mal ein Kino.
Schaubühne, stimmt, war ganz früher auch mal ein Kino.
Ja, nur so ein,
es gab ja noch das Marmorhaus, das gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt ein Einkaufsding. Das ist Ian, hallo. Kollege. Carsten, das ist total spannend. Oh, die Sonne knallt gerade mir so ins Gesicht. Ich glaube, ich werde jetzt braun während unseres Gesprächs.
Ja.
Spannend. Also es ist so ein kleiner Abriss über dein Leben, über das, was du gemacht hast, wie du die Filmwelt siehst. Und auch nochmal schönen Dank, dass du nochmal deinen Blick auf Berlin
sehr gern
mitgeteilt hast. Das schreit auf jeden Fall mal nach einer Wiederholung, finde ich.
Unbedingt.
Ja. Hast du noch ein paar letzte Worte?
Ja, ich freue mich gleich auf das Stück, das ich gleich sehen werde. Ich bin da sehr gespannt.
Sehr toll, dass du das sagst. Genau, also vielleicht für alle Zuhörenden. Genau, ich spiele gerade am St. Pauli Theater noch bis 20. Juli. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wann diese Episode von So tickt Berlin ausgestrahlt wird, aber bis 20.07. sind wir noch hier immer Dienstag bis Sonntag im St. Pauli Theater und Samstag doppelt mit All You Need Is Love. Ein Titel, der ja eigentlich so in die Welt passt wie die Reeperbahn nach Hamburg und auch dazugehört. Und das ist ein Beatles-Stück sozusagen. Ja. Carsten, vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich danke dir fürs tolle Gespräch und an euch da draußen. Denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.